Glauben Sie an das Übernatürliche?
Das Buch der neun Pforten ins Reich der Schatten.
Angeblich kann man mit diesem Buch den Fürsten der Finsternis beschwören.
Es gibt davon nur noch drei Exemplare.
Ich bin überzeugt, dass nur eins davon echt ist. Ich will, dass Sie es mir beschaffen.
Sie meinen, der Teufel will sich nicht zeigen?
Der Sammler Dean Corso hat einen mysteriösen Auftrag erhalten.
Wonach suchen Sie, Mr. Corso?
Das weiß ich nicht genau.
Es ist ein Fenster in die Vergangenheit.
Haben Sie sich die Stiche genauer angesehen?
Einige Bücher sind gefährlich.
Eine Pforte in eine andere Welt.
LCF. Wer ist LCF?
Lucifer persönlich.
Und eine Macht jenseits aller Vorstellungen.
Ich fange an, Dinge zu sehen. Ungebetene Besucher, unbekannte Gesichter. Ich vertraue niemandem.
Kommen Sie!
Was heißt hier wir?
Es gibt schließlich uns beide, oder?
Aber er ist im Begriff, das größte aller Übel heraufzubeschwören.
Was haben Sie für mich?
Etwas, worauf ich nicht gefasst war.
Hallo und herzlich willkommen zum Bahnhofskino. Ich wollte sagen, zu den neuen Pforten. Jetzt muss ich kurz überlegen. Durch die neuen Pforten ins Bahnhofskino könnte man gehen, wobei auf dem Weg könnte man sich verlaufen und vielleicht nicht zum Kinosaal finden. Und das wäre natürlich scheiße, weil ins Bahnhofskino geht man ja eigentlich nur, wenn man 10 Minuten Zeit hat und den nächsten Zug nicht verpassen will. Nirum, Larum und Löffelstiel. So, wo waren wir? Mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir ist der Finn Benkert, worüber zu sprechen, lieber Finn?
Genau, wir haben ja unseren kleinen Buchclub gegründet. Wir sind beide große Fans von Antiquitäten und von antiquarischen Erstausgaben von Büchern. Das ist uns beiden sehr, sehr wichtig. Wir geben da unserem Geld für aus. Und ich weiß nicht, liebe Hörerinnen, ob ihr davon mitbekommen habt, es gibt dieses Buch der neuen Pforten. Da gibt es nur drei Exemplare von. Und uns ist eins in die Hände davon gefallen. Und wir wollen jetzt verifizieren, ob das echt ist.
Genau.
Nein, natürlich nicht. Wir reden über den Film Die neuen Pforten von Roman Polanski. Genau, Romanverfilmung von Der Club Dumas. Club Dumas von Arturo Pérez Reverte, glaube ich, kleiner Bestseller auch damals gewesen. Den ich jetzt gerade mit viel Genuss als Vorbereitung auf diese Folge gelesen habe und dann den Film auch geschaut habe und auch überlegt habe, wenn ich nochmal meinen Kurs zu Filmkritik mache und wir die Sitzung zu Adaption haben, könnte man das, glaube ich, sehr spannend besprechen.
Ich habe das Buch auch gelesen. Bei mir ist es mal satte 30 Jahre her. Ich habe noch die deutschsprachige Erstausgabe hier, die ich mir nicht selber angeschafft habe, sondern mir ausgeliehen wurde. An der Stelle schöne Grüße an meinen alten Schulfreund Felix, der uns mit Sicherheit nicht zuhört, der mir dieses Buch ausgeliehen hat. Ich habe es ihm nie zurückgegeben. Es steht bis heute bei mir im Regal. Ich habe es damals als 16-Jähriger mit großem Genuss gelesen und es ist zum Teil bei mir geblieben und ja, ich glaube, du hast recht. Es waren Bestseller, nicht in der Größenordnung, wie es in dem Zeitraum Sachen waren, wie das Geisterhaus oder der Medikus oder Name der Rose war ein paar Jahre zuvor. Ich krieg's nicht mal ganz so zusammen. Was war noch so eben damals? Okkultismus? Kam da schon Dan Brown um die Ecke zu der Zeit?
Nee, Dan Brown ist ja eher so 2000,
ein paar Jahre später, ne?
Oder?
Ja, ich glaube, muss Ende 90er, frühe Nullerjahre gewesen sein, genau. Aber es hat sich verkauft, ja. Leute haben es gelesen. Ich habe auch von Menschen außer dir und mir, weiß ich, dass die dieses Buch kennen.
Es ist schon Vertreter dieses, sage ich mal, etwas ausgestorbenen Genres des intellektuellen Sensationsromans, wenn ich es mal so nennen möchte. Weil du hattest in einem Vorgespräch, wo wir besprochen hatten, was wir hier rezensieren wollen im Podcast, den Namen Umberto Eco auch genannt und hat es das Foucault'sche Pendel erwähnt. Und ich finde tatsächlich, der Umberto Eco geistert schon sehr durch dieses Buch. Das ist schon sehr ähnlich in der Anlage. Also es ist eben auch ein Metaroman über Fortsetzungs- und Abenteuerromane. Wenn man jetzt die Titel vergleicht, der Club Dumas und die neuen Pforten und den Film Die neuen Pforten schaut, könnte man sich denken, wann kommt denn dieser Club Dumas eigentlich? Der kommt im Film nämlich gar nicht vor. Weil es im Buch nämlich eigentlich darum geht, dass eine Originalmanuskriptseite von eben Alexandre Dumas aus den drei Musketieren, ich glaube das 40. Kapitel von unserem Helden Luca Corso, der im Film amerikanisiert wurde und hier Dean Corso heißt, verifiziert werden soll. Und erst das sendet ihn dann, es ist so ein klassischer Detektiv-Noir-Roman-Aufbau, das bringt ihn auf einen zweiten Fall, nämlich auf dieses Buch der neuen Pforten. Und etwas antiklimatisch endet es dann nämlich damit, dass diese beiden Fälle.
Nein.
Okay.
Nein. Also ich sag
wir
mal, Spoilerwarnung
okay.
Und dann darfst du weiter. Nein, du darfst spoilern, okay. Aber ich sag jetzt hier nur mal in vorauseilendem Gehorsam und pflichtgemäß, jetzt kommt ein Spoiler und dann darfst du ihn aussprechen.
Okay. für einen 32 Jahre alten Roman, genau. Aber nein, der Roman endet halt so, dass es geht da sehr viel auch um Wahn, würde ich sagen, und eben um Leute, die nicht mehr so ganz zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können oder eben ihre Literary Scholar-Tätigkeiten so weit vertieft haben, dass sie eben diese Unterscheidung nicht mehr machen können. Es gibt im Roman eben auch Figuren, die sich selber My Lady und Richelieu nennen, also wirklich Äquivalenzen zu den Dumont-Figuren sind. Es tritt auch eine Irene Adler auf, um so diese Sherlock-Holmes-Thematik nochmal zu vertiefen. Da endet es nämlich eben, dass diese beiden Fälle nichts miteinander zu tun haben und unser Corso einfach zwei verschiedene Baustellen gerade beackert. Ist auch relativ raffiniert erzählt, würde ich sagen, weil wir haben die Figur des Boris Balkan, der hier im Film auch auftaucht, von Frank Langella gespielt ist. Das ist im Film eine andere Figur als im Roman. Also so der Roman ist da etwas komplexer im Figurenpersonal.
Im Roman ist er der Ich-Erzähler, ne?
Genau, er ist im Roman der Ich-Erzähler, der immer mal wieder auf Herrn Corso trifft und im Roman eigentlich ein Professor für Literaturwissenschaften ist und sich eben auf den französischen Abenteuer- und Fortsetzungsroman spezialisiert hat und sich selber auch als den Dr. Watson dieser Geschichte bezeichnet und eben immer wieder mit Corso aufeinander trifft und Corso erzählt ihm dann, was in der Zwischenzeit gerade passiert ist und Balkan erzählt das dann uns. Und das ist natürlich für Narratologen wie mich ein gefundenes Fressen. Und ich mag sehr, dass Herr Perez Reverte als Autor uns auch immer wieder darauf hinweist, dass das hier vor allem Unterhaltungsroman ist. Also weil wir haben hier Figuren, die wirklich seitenlang über Handschriften reden, über eben den französischen Roman, die über Stendhal reden oder Dumas oder sowas. Und da sind aber immer wieder so Passagen drin. Und dann starrte Corso durch die Ecke der Bar und sah die Blonde mit den großen Brüsten und fand sie sehr attraktiv. Und das ist natürlich sehr, sehr lustig.
Ich habe jetzt auch nochmal in den Roman reingelesen. Ich glaube, und auch dabei viel Spaß gehabt tatsächlich, um mich auch an einige Details einfach noch mal erinnern zu können. Hatte jetzt auch Spaß an den 60 bis 80 Seiten, die ich geschafft habe. Und ich glaube, eine Sache, die mich nochmal einfach auch heute noch eine größere, mittelgroße Begeisterung für die Romanvorlage entwickeln lässt, ist eben die grundsätzliche Tatsache, dass man eben, also bei der Haupthandlung, möchte ich mal sagen, oder die für mich interessantere Handlung, nämlich eben um dieses okkulte Buch herum, das eben ein gewisser, wie heißt der, Aristide Torquia geschrieben hat.
Genau, ein fiktiver Autor, der es aber in andere Werke der Popkultur geschafft hat.
Ja, richtig. Das finde ich eben spannend. Das ist für mich nicht so Leichenschänderei, möchte ich mal sagen, im Ungleich zu einem Dan Brown, der eben ein paar Jahre später was jetzt im Bereich der bildenden Kunst gemacht hat mit Da Vinci und sich dabei eben immer beruft auf tatsächliche Schriftstücke und tatsächliche Kunstwerke, Gemälde, wie auch immer, in denen geheime Botschaften schlummern. Und das macht eben Reverte nicht und sagt eben, nee, das ist alles irgendwie komplette Fiktion und ich kann damit komplett meinen Schabernack hier treiben und euch tatsächlich auch gegen Ende auch an der Nase rumführen, muss man ja auch sagen, weil im Buch ist es ja so, in der Romanvorlage, Achtung, wiederum Spoiler, dass sehr lange man mutmaßt, genau wie unser Protagonist, genau wie eben Corso, dass diese zwei Handlungsstränge, nämlich dieses verlorene Dumas-Manuskript und eben dieses okkulte, dieses Teufelsritual, was in dem Buch der Neuen Pforten da begraben oder versteckt ist, dass sie irgendwie zusammenhängen, dieser Kult irgendwie der Dumas-Literaten und dass sie irgendwie in der Tasche, warte mal, gemeinsame Sache mit dem Teufel machen, so oder so ähnlich. Und das Buch sagt dann kurz vor Schluss, nee, eigentlich sind wir nur Literaturinteressierte.
Das ist so herrlich. Also auch das Gespräch, was mit Balkan dann danach stattfindet, wo Balkan ihm sagt, naja, das ist ja halt kein Kriminalroman, Corso. Ja. Also so, das tut mir total leid auch für dich, aber die Sachen sind halt nicht so kompliziert.
Ja. Der Film ist da anders. Da gibt es dann tatsächliche Okkultisten. Es gibt vielleicht einen Teufel, wir wissen es nicht. Es gibt sanfte, übernatürliche Elemente, über all das wird zu sprechen sein. Wenn wir über The Ninth Gate, die Neuen Pforten, sprechen, aus dem Jahr 1999, mit Johnny Depp, Emmanuel Seigner, Lena Olin, wen haben wir noch? Frank Langella natürlich, James
Barbara
Russo.
Jefford.
Sehr schön, ja. Jack Taylor hat eine kleinere Rolle. James Russo, glaube ich, noch kleinere Rolle als Antiquitätenhändler. Ich freue mich immer, wenn ich seinen Namen im Vorspann lese, aber ich bin eben auch jemand, der mit den Filmen von Abel Ferrara und Beverly Hills Cop aufgewachsen ist. Und naja, das war Mikey. Und hier ist er tatsächlich, spielt er relativ zurückgenommen. Überhaupt eine sehr, sehr gute Besetzung. Sehr europäisch, aber immer noch amerikanisch genug, glaube ich, um auch noch so als Hollywood-Film zu gelten, wobei natürlich komplett in Europa produziert ist, weil da ja Polanski schon seit gut 20 Jahren im Exil lebte, aus juristischen Gründen. Hust, hust. Trotzdem muss ich sagen, so auch bei Blick auf die Opening Credits abseits des Ensembles, da sind eben sehr, sehr viele Namen, die schreien einfach Hollywood. Ich glaube, hier Casting ist von Howard Feuer und der Production Designer ist Dean Tavularis, Darius Conji an der Kamera, Wojciech Kila hat den Score komponiert. Also das sind alle schon so große, das ist zum Teil alter europäischer Künstleradel, möchte ich auch fast schon sagen, weil die Leute kommen eben alle ursprünglich aus Europa, aber haben eben an sehr viel Hollywood-Produktion mitgewirkt. Das stickt schon so nach großem Kinobombast. Also nicht wie so eine kleine europäische Produktion. Allen voran natürlich Johnny Depp, der damals ein großer Star war, der noch nicht Jack Sparrow war, aber auch Ende der 90er, glaube ich, auch, für den man schon ins Kino gegangen ist.
Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich so das Ende der Charakterdarstellerphase oder so das Ende der Phase, wo man so sagt, jo, das ist auch ein richtig toller Schauspieler. Ich hatte so das Gefühl, das endete dann noch nicht ganz bei Fluch der Karibik. Da war man, glaube ich, noch relativ überrascht, dass er diese Rolle spielt und ja, dass er das auch so lustig spielt, dass er in einer, ich sag mal, Komödie mitmacht. Ich weiß nicht, wo es dann so abgeflacht ist. Wahrscheinlich, als die Tim Burton-Kollaboration immer häufiger wurden. Und ja. Ich weiß wirklich nicht mehr, wann hatte man keine Lust mehr auf Johnny Depp?
Es ist, er war verschrien tatsächlich als Hollywood-Kassengift eine Zeit lang, weil er hatte eine ganze Reihe von Flops, die immer von der Kritik sehr gut rezensiert wurden. Ed Wood wurde super rezensiert, hat nicht viel Geld gemacht. Dead Man, der Jarmusch-Film, nicht viel Geld gemacht. Don Juan de Marco, komplett überschattet von Brando damals. Donnie Brasco mit Al Pacino, wiederum nur die zweite Second Banana hinter Al Pacino. Auch so ein bisschen, also über Fear and Loathing in Las Vegas ebenfalls kann man halten, davon kann man halten, was man will, von Terry Gilliam. Aber die haben alle keine Kohle gemacht. Und er war eben so der Typ, der immer so weirde Sachen spielt. Und wenn er mal was Kommerzielleres macht, wie hier Gegen die Zeit, Nick of Time, dann landet es eben Direct-to-Video, zumindest in Deutschland. Mhm. Also er war ein großer Fernsehstar eben mit 21 Jump Street. Mhm. Aber er war jemand, der sich, glaube ich, von dem man immer so sagte, ja, der will schon immer viel künstlerisch. Er nimmt sich auch sehr, sehr ernst, verbissen ernst fast zeitweilig. Aber so richtig was hier so in Sachen Einspielergebnisse kann er nicht reißen. Ja, und dann kamen Sachen wie Fluch der Karibik.
Ich finde, glaube ich, immer nur spannend. Ich bin natürlich mit dem Post Fluch der Karibik Johnny Depp groß geworden und mit dieser Art von, ich trage doofe Perücken und mach Akzente und gehe irgendwie so ein bisschen durch die Gegend. Und ich finde es dann immer wieder spannend, so vielleicht ähnlich wie wenn man alte Filme mit Al Pacino oder Jack Nicholson guckt, so zu sehen, dass die auch mal anders geschauspielert haben. Oder dass eben die Performance in Ed Wood eine andere ist als in Fear and Loathing in Las Vegas oder in Donnie Brasco oder sowas. Und deswegen war auch so meine Frage, ich weiß halt nicht, wann man Johnny Depp über war. Wahrscheinlich irgendwo so zu Alice im Wunderland rum. Dann kam ja auch The Tourist raus, der, glaube ich, auch, wo sich niemand mit Ruhm bekleckert hat.
Stimmt, ja, mit Angelina Jolie.
Von uns Florian
Henkel von, ich wollte gerade sagen, von dem besten lebenden deutschen Regisseur natürlich. Unser Mann in Hollywood. Oh Gott. Meine Güte. Ja, stimmt, ja, es muss um die Zeit gewesen sein. Ich glaube, ja, der Hutmacher in Alice im Wunderland war, glaube ich, ja, ich glaube, einer der ersten Filme, wo Leute wirklich schrien, oh Gott, geh mir weg. Weil er hätte ja, also ich muss sagen, ich war ihn schon nach den ersten Pirates of the Caribbean, also Fluch der Karibik-Sequels, so ein bisschen übrig, aber ich hatte nie auch eine große Liebe für dieses Franchise. Trotzdem hat er natürlich infolgedessen immer noch Filme gemacht, die ich cool fand. Also Sweeney Todd ist ein grundsolider Film und Public Enemies mag ich von Michael Mann mag ich sogar richtig gerne. Aber dann, ja, Pirates of the Caribbean 4, The Tourist, Alice im Wunderland, Rango.
Rango, glaube ich, relativ geliebt als Film.
Ja, aber eben auch kein Johnny Depp-Film, ne? Weil,
nee, habe ich auch nur dunkle Erinnerungen dran. Also so, aber sowas wie Dark Shadows, Lone Ranger, Transcendence.
Lone Ranger total gefloppt. Transcendence auch drei Leute reingegangen ins Kino. Und ich glaube, da war man auch Mordecai. Ja, Mordecai gilt ja auch so als einer der neueren Beispiele, guten Beispiele für nicht worst movie ever, aber irgendwie, was haben sich die Leute dabei gedacht, als sie den gedreht haben?
Ich erinnere mich lebhaft an den Trailer zu Mordecai, weil das ganze Kino da, glaube ich, so ein ach nee machte. Was mir sonst nur noch bei diesem Chips-Remake von Dax Shepard von vor ein paar Jahren passiert ist. Der lief, du wusstest ja nämlich immer, ich war damals noch regelmäßiger Sneakgänger und man wusste ja immer, wenn der Trailer kommt, dann siehst du den Film nicht. So, weil dann ist man da sicher. Und das Kino jubelte auf, als der Chips-Trailer kam, weil man wusste, okay, der wird's heute nicht. Und 5 Minuten später wird die Leinwand schwarz. Und da steht, die California Highway Patrol ist in keiner Art und Weise mit diesem Film assoziiert. Und ich glaube, wie das ganze Kino ging ein. Nein.
Ja, ich glaube, seitdem, ja, also ich möchte auch nichts weiter über das künstlerische Schaffen von Johnny Depp sprechen. Ich habe seine Karriere auch nicht intensiv verfolgt. Wir haben natürlich alle die Amber Heard-Sache mitbekommen. Darüber kann man denken, was man will. Das meine ich ehrlich. Darüber können wirklich Menschen, die uns zuhören, denken, was sie wollen. Ich meine das absolut ehrlich. Es ist mir völlig egal, auf wessen Seite man da steht. Weil ich war nicht dabei. Aber das hat ihm natürlich Sympathien zu Recht gekostet. Selbiges kann man über Robert Polanski eben auch sagen, mit dem er sich, aber das ist schon länger her, mit dem er sich offensichtlich am Set nicht so gut verstanden hat. Und ich muss sagen, da beziehe ich tatsächlich Position für Robert Polanski, der gesagt hat, er hätte sich von Johnny Depp einfach ein paar mehr größere Gesten, Manierismen, so ein bisschen mehr ein wacheres, auch vielleicht ein bisschen trashigeres Spiel gewünscht, ein exaltierteres Spiel. Und Johnny Depp hat eben gesagt, nö, ich spiele das straight. Ich spiele das wirklich so flach, wie es irgendwie geht. Ich bin wirklich verbissener Profi bei der Arbeit. Und ich glaube, so geht die Gerüchteküche, man sei da geclasht. Ich glaube, Polanski hat sich darüber auch einmal in einem Interview geäußert, da natürlich sehr, sehr diplomatisch verpackt, diplomatischen Worten, aber da merkt man, da passt irgendwie sowas. Es passt nicht ganz. Ich finde, er passt nicht ganz in diesem Film, auch wenn er total okay ist.
Da gebe ich dir total recht. Ich habe mir beim Lesen auch eher einen Mickey Rourke oder sowas vorgestellt, als ein Johnny Depp. Also weil diese Figur sie wird so ganz nett beschrieben von unserem Boris Balkan, als halt jemand, als ein Mann, der von Männern gerne auf ein Bier eingeladen wird und von Frauen gerne auf was anderes. Und erst nachdem er weg ist und man sich seine Tasche abklopft, merkt man, dass diese Person einem die Brieftasche gestohlen hätte. Und so richtig verschlagen wirkt Depp halt nicht in diesem Film. Ich weiß auch gar nicht, wie er eigentlich wirkt. Ich finde, der Bart tut ihm nicht so gut. Also, weil er ist ja, wir sehen ihn ein-, zweimal oberkörperfrei auch in diesem Film. Das ist ein wunderschöner, durchtrainierter Mann. Aber dieser Bart lässt ihn, und ich betreibe gerade schlimmen Lookism, aber ich will es einfach nur mal loswerden, lässt ihn irgendwie etwas fülliger wirken, als er eigentlich ist. Dieser Bart tut seinem Gesicht nicht gut. Das möchte ich als meine zwei Cents zu dieser optischen Entscheidung mal loswerden.
Er war ja nicht Polanskis erste Wahl. Polanski hielt ihn einfach für zu jung. Der Corso im Roman ist Anfang 40. Johnny Depp war damals 34. Polanski hat gesagt, zu jung. Und ich glaube, das war vielleicht auch so sein Versuch, ihn ein bisschen älter, autoritärer wirken zu lassen. Ich weiß es nicht. Es ist, ich möchte nicht sagen, es ist komplett misslungen. Er hat Momente. Ich finde gerade der Anfang in New York oder dem falschen New York, weil On Location wurde da ja wenig gedreht. Aus naheliegenden Gründen. Also Polanski darf ja schon seit den 70ern nicht mehr in den USA arbeiten oder einreisen. Also könnte er, aber dann wahrscheinlich nur einmal. Da wirkt er relativ aufgewacht. Also als er diesen Scam da durchführt und sich diese Don Quixote-Ausgabe da greift von dem Sammler im Rollstuhl, der sich nicht mehr wehren kann, dafür, dass sein Schmuckstück seiner Sammlung da für ein Apfel und ein Ei da in die Hände von Johnny Depp, also Dean Corso, fällt. Da fand ich ihn relativ cool. Ja. Da dachte ich, okay, das geht jetzt so weiter. Dazu hat der Wojciech Kia-Score mit dem Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dachte, ja, cool. Heist-Movie, alles klar. Nee, nicht ganz.
Ich würde sagen, den Score kennt man auch, hatte ich so dann das Gefühl, als ich wieder geguckt habe. Und war so, der geht schon ins Ohr.
Ja, den kennt man. Der klingt wie so ein Hybrid aus dem, was Kila für Dracula gemacht hat, also für den Coppola-Film. Und er klingt ein bisschen so wie der Elmer Bernstein-Score, ehrlich gesagt, aus Ghostbusters. Sagte mir zumindest mein Sohn, der die mittlere Stunde dieses Filmes gemeinsam mit mir guckte. Also nicht die erste halbe, dann kam er dazu, meinte, was ist das denn? Guckte eine Stunde mit und ging dann raus mit, ich lese lieber. aber wie ist darauf hin?
An diesen Lebensabschnitt, wo man ins Wohnzimmer gekommen ist und dann nach einer Stunde gesagt hat, nee, lass mal. Ja. Und ich glaube, es waren beides mal Filme, wo mein Vater mich bestürzt anguckte und meinte, wie kannst du nur, Sohn? Denn das eine war Das Boot und das andere war Heat. Und das waren, glaube ich, beides Filme, die mich, also ich glaube, Heat war ein Film, der mich auf seiner Komplexität als 10-, 11-Jähriger einfach überfordert hat. Das waren mir zu viele Figuren, glaube ich.
Ja, und ein bisschen zu viele Bloodscripts, ehrlich gesagt, für so einen 11-Jährigen, oder?
Na, aber die kommen ja nur am Anfang, also was heißt nur, ne? Aber ich finde, man vergisst immer, dass Heat ja zu lange Zeit einfach ein Beziehungsdrama ist. Ich glaube, das war nicht der Film, den ich damals sehen wollte. Und beim Boot vielleicht ähnlich. Ich glaube auch, das war mir etwas zu anspruchsvoll alles oder alles etwas auch zu niederschmetternd. Natürlich beides Filme, die ich heute sehr, sehr mag. Ich kenne diese Zeit noch, wo Eltern dann auch so waren, was, wie kannst du dieses Meisterwerk der Kinogeschichte nicht gut finden? Was du sicherlich nicht gesagt hast zu deinem Sohn, aber
Nee, Sakrileg auf jeden Fall. Noch so ein Sakrileg, ich habe umgeschaltet auf die deutsche Tonspur, als mein Sohn dabei saß und nicht das war das Sakrileg, das ist, glaube ich, einfach nur naheliegend, weil er der englischen Sprache nicht mächtig ist. Das Sakrileg ist das, was ich jetzt sage. Ich finde es auf Deutsch besser als auf Englisch tatsächlich, weil sowohl Depp als auch Emmanuel Seigner in ihren darstellerischen Leistungen echt profitieren, finde ich, von der deutschen Synchronisation. Also Depp ist sehr, sehr flach und Emmanuel Seigner, ich weiß nicht. Ich
habe auch kurz auf die deutsche Synchro geschaltet und ich war etwas überrascht, dass nicht David Nathan Johnny Depp synchronisierte. Weil David Nathan liest tatsächlich das Hörbuch der Club de Mar vor.
Der liest alle Hörbücher vor, glaube ich, auf Deutsch.
Genau, er liest alle Hörbücher, die so ein bisschen in die Thriller-Richtung gehen. Er ist natürlich für mich der Stephen King-Stammsprecher und macht das auch immer sehr gut. Aber für mich ist Johnny Depp auf Deutsch halt David Nathan und da war ich dann kurz etwas irritiert und habe mir angelesen, dass er auch angeplant war, aber wohl irgendwie wegen Stimmproblemen oder einer irgendwie Halsschmerzen absagen musste. Und stattdessen hören wir hier Florian Halm.
Genau.
Der Synchronsprecher von Jude Law, Colin Farrell und Skeet Ulrich. Na klar.
Natürlich, Skeet Ulrich. Das ist ganz wichtig, den zu benennen. Ich sehe auch noch Johnny Knoxville. Wobei, da frage ich mich doch, Johnny Knoxville hat ja auch Fiction-Filme gemacht. Ich dachte mir, wer guckt sich denn synchronisierte Jackass-Folgen an? Oder
achtjährige Kinder wie ich auf Übernachtung.
Ja, vermutlich, ja. Ja, aber genau, auch Emmanuel Seigner profitiert sehr von ihrer deutschen Stimme, Andrea Solter. Das sollte man vielleicht nicht sagen, aber ich frage mich, woran es lag, ehrlich gesagt. Ich meine, ich dachte zuerst, sie ist die Ehefrau von Roman Polanski, die beiden sind glücklich miteinander, bis heute über 30 Jahre verheiratet, glaube ich, haben zwei wunderschöne Kinder, alles happy und so weiter. Und er wollte aber seiner Frau keine Regieanweisung am Set geben, von wegen, mach doch, was du willst, Schatz. Dann wiederum denke ich, warum ist sie so schlecht hier in anderen Polanski-Filmen wie Frantic oder Bitter Moon? Ist sie hervorragend? Und hier ist sie so, we have to run away, they are coming. Und ich dachte, ja, wie? Ich weiß, du bist die mysteriöse Unbekannte und auch so ein bisschen, ja, man soll auch dich nicht sofort durchschauen, aber das heißt ja nicht, dass du sprechen musst, als seist du tot.
Ich habe so eine Grundthese vielleicht zu den neuen Forten und auch zu Polanski. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er auch nicht ganz wusste, was für einen Film er hier jetzt eigentlich dreht. Und vielleicht, dass die SchauspielerInnen deswegen auch etwas überfordert waren. Weil das Buch, muss man sagen, das funktioniert schon sehr gut als so ein Detektivroman, als eine Abenteuergeschichte. Und irgendwie der Film, Die neuen Pforten, sitzt so irgendwie zwischen allen Stühlen. Weil es ist hervorragend inszeniert. Es ist eine sehr durchdachte Kamera, es ist eine tolle Musik. Das sieht alles sehr, sehr edel aus und sieht auch mindestens doppelt so teuer aus, wie als es eigentlich produziert wurde. Aber es ist halt, es ist nicht so richtig spannend und ich meine das gerade alles komplett positiv. Ich mochte den Film, möchte ich vielleicht einmal voransetzen, ne? Aber es ist halt nicht so richtig spannend, es ist nicht so richtig lustig, obwohl es immer mal so wieder komödiantische Anschläge gibt. Es ist jetzt nicht so psychologisch raffiniert wie andere Polanski-Filme. Es ist auch jetzt irgendwie nicht so Genre-Muster durchdenkend, wie vielleicht ein Chinatown es ist.
Ja, ja.
Es ist schon ein merkwürdiger Film auf die beste Art und Weise. Und vielleicht ist man als Schauspieler dabei dann auch ein bisschen überfordert, weil man sich denkt, was genau drehen wir hier eigentlich?
Absolut richtig. Ich glaube, wir haben auch einen sehr europäischen Blick, Natur gegeben auf den Film, aber eben auch auf das Schaffen Polanskis. Ich hab beim Vorfeld so ein paar Kritiken mir durchgelesen und dabei eben auch festgestellt, all das Negative, was ich gehört habe, kam eben aus den USA.
Ja.
All die positiven Stimmen oder 90% davon stammen aus europäischen Ländern oder Großbritannien. Es ist schon sehr, sehr auffällig. Ich glaube, das ist schon ein dezidiert europäischer Film, eben mit einem überwiegend starbesetzten amerikanischen Cast oder Cast mit englischsprachigen Hauptdarstellern und Hauptdarstellerinnen, überwiegend, muss man sagen. Und ich glaube, da wird er einige enttäuschen. Ich glaube, gerade wenn du den in US-amerikanisches Kino bringst und dann erwartest der neue Thriller mit Johnny Depp, dann kriegst du eben nicht das.
Ich will hier auch keinen Länder-Kulturpessimismus oder so betreiben, aber ja, du hast schon recht, du musst schon, ich will nicht sagen, du musst jetzt wissen, über was für Bücher die hier reden, aber ich glaube, es hilft schon irgendwie so halbwegs zu wissen, was eben Don Quixote für ein Roman ist, dass es sowas gibt wie Erstausgaben von Büchern. Also ich glaube, ein gewisses also,
das weiß der Ami nicht, nein.
Ja, ich meine, vergleichst.
Der frisst nur Burger den ganzen Tag.
Ja, aber ich meine, vergleichst mal sowas wie irgendwie ein Da Vinci Code inszeniert ist. Das ist ja wirklich ein Film, der dich, ich will nicht nur sagen, an die Hand nimmt. Also der trägt dich ja.
Ja, ja.
Der trägt dich und steht dabei noch auf so einem Scooter, damit es alles nicht zu schwer wird.
Ja, aber parallel dazu läuft immer dieses Tim and Eric Show Meme mit dem irgendwie, wow, mindblown.
Was, die Depilerie der Monsieur Langdon? Ach, auch ein großer Film. Ja. Nee, und hier wird schon etwas mehr verlangt von dir als Zuschauer, habe ich das Gefühl. Also das ist im besten Sinne, sag ich mal, so ein Rotweinfilm fürs Programmkino.
Ja, ich glaube schon, ich weiß nicht, ob wir beide das Gleiche denken, was hier verlangt wird. Es ist nicht so, dass man ungleich jetzt zum Roman, wo man, glaube ich, schon mehr Vergnügen dran hat, wenn man eine gewisse literarische Prägung oder Vorbildung hat, weil da eben sehr, sehr viele literarische Stoffe referenziert werden oder eben auch die Lebensgeschichten der Autorinnen und Autoren dahinter. Also ich glaube, da gehört ein bisschen mehr zu. Das braucht man gar nicht so sehr für den Film. Ich glaube, für den Film braucht man tatsächlich einfach ein bisschen Bildung zu den Stereotypen und Tropen dieser okkulten Thriller und auch vielleicht ein bisschen Vorbildung zum eigenen Schaffen von Roman Polanski, das er auch immer wieder referenziert. Der Film wirkt eben auch sehr oft wie Rückgriffe auf Polanskis eigenes Schaffen, in Teilen wie Frantic, in Teilen wie Chinatown. Also ich sehe sogar ein bisschen Macbeth darin, ehrlich gesagt. Spätestens wenn die da am Ende da in diesem Schloss, in dieser Burgruine ankommt, denke ich mir, okay, ja, das kenne ich aus irgendwelchen anderen Polanski-Filmen gerade. Also ich glaube, das ist einfach das ist ein Film für Film-Nerds, / Literatur-Nerds tatsächlich. Und ich glaube, wenn man weder noch ein Interesse mitbringt, dann guckt man sich das Ganze an und denkt sich, das ist doch alles totaler, was sagt hier Frank Langella am Ende, als er da reinkommt? Irgendwie Mambo-Jumbo.
Mambo-Jumbo, genau.
Ja, alles Humbug oder Unsinn oder was auch immer in der deutschen Version schreit. Und vollkommen zu Recht wahrscheinlich, weil so ganz nüchtern betrachtet als Thriller, als spannende, schlüssige Geschichte, die logisch aufeinander aufbaut mit dem befriedigenden Ende, funktioniert eben die Neuen Pforten gar nicht. Aber ich finde so als irrwitziges Stück Kino, das auch Kinogeschichte und das eigene Schaffen von Polanski immer wieder referenziert, auch augenzwinkernd, ich finde auch durchaus lustig teilweise, wie es oft bei Polanski der Fall ist, ist eben die Neuen Pforten ein ziemlicher Erfolg.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich glaube, ich meinte es eher, also der Film nimmt ja durchaus auch Fahrt auf nach ungefähr 60 Minuten, wenn so der zweite große Mord passiert und wir uns auch sicher sind, jo, hier ist einiges, also hier ist eine ganz große Verschwörung im Gange, dann wird es ja schon ein klassischer Thriller, wo wir von A nach B hetzen. Aber ich glaube, in der ersten Stunde, wenn man jetzt kein Verständnis dafür hat, dass es Leute gibt, die irgendwie ihr ganzes Leben dem Beschaffen von Büchern widmen oder irgendwie einen Spaß daran haben, eine Privatbibliothek aufzubauen. Und das meine ich auch wirklich nullwertend hier, ne? Dann sitzt man, glaube ich, da wirklich mit so einem Fragezeichen davor. So, ich glaube, das wäre genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie einen Film über Autotuner oder Angler gucken würde. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch denken, okay.
Ich möchte jetzt auch gar nicht diese holier-than-thou oder wir sind besser als die Attitüde rüberbringen. So von wegen, man muss einfach ein bisschen smarter sein, um die Brillanz dieses Films zu kapieren. Ich sehe die Kritikpunkte daran. Wie gesagt, ich habe sie mir auch angelesen und ich finde sie alle nachvollziehbar. Und das hat weder jetzt was mit Kulturhegemonialismus noch irgendwie Despektierlichkeit, so mit Blick auch gerade in die USA oder auf die US-amerikanische Kritikerschaft zu tun. Ich sehe schon, warum dieser Film, betrachtet man ihn auf eine bestimmte Art und Weise, scheitert.
Ja, es ist nicht der Film, der dir das Poster verspricht, wenn da steht, Roman Polanski dreht einen Film mit Johnny Depp, der die Neuen Pforten heißt.
Richtig, also er ist der Film, glaube ich, den ich mir erhofft hätte, den man irgendwann mal gemacht hätte aus Das Foucault'sche Pendel von Echo, um nochmal die Parallele zu ziehen, weil das ist eben ein Roman, den ich sehr, sehr liebe, der nie verfilmt wurde, weder in Serienform noch in Filmform, vielleicht auch gut so. Ich habe den als Teenager zweimal verschlungen, nur die Hälfte kapiert, fand ihn ganz toll, habe dann ein paar Jahre später Club Dumas gelesen und dachte, ja, das geht schon in so eine Richtung, auch wie eben dieser Film, habe ich gefreut über die Verfilmung und dachte mir, okay, wenn ich schon kein Foucault'sches Pendel kriege als großbudgetierter Hollywood-Studio-Film, dann wenigstens ist das hier gut genug für mich. Und klar, also Echo geht natürlich noch weiter, die Echo-Parallelen. Ich glaube auch, diese Obsession hier mit Büchern und Literatur und Kunstgeschichte, das greift ja auch zurück auf seinen Name der Rose, was natürlich im Buch sehr ausgeprägt ist, im Roman, im Film nicht so sehr mit Sean Connery und Christian Slater, aber das ist eben einfach was mir damals sehr gefiel. Und ich muss auch einfach sagen, dadurch, dass diese literarischen Stoffe, die ich jetzt gerade genannt habe, so prägend waren für meine Jugendzeit, trage ich das natürlich auch noch mit rein ins Seherlebnis hier von Die Neuen Pforten, den ich damals im Kino gesehen habe und dachte, ja, da war ich gerade aus so einem Alter, so am Anfang meines Studiums, wo ich sagte, ja, genau, das ist so ein Film für mich so. Ich bin jetzt hier der Up-and-Coming-Literaturpapst. Also, nicht der neue Reich Ranitzky, aber ich kenne mich aus oder ich will mich auskennen. Ist nichts raus geworden, aber hey. Und vielleicht erinnere ich mich einfach auch gerne an diese Zeit zurück und deswegen mag ich diesen Film so.
Ja, ich meine, dafür ist es natürlich auch ein super Film, also weil wir machen weiter im Plattitüdenschwein, das ist natürlich auch ein Film, den man sich heute schwierig vorstellen kann in einem großen Kino. Das ist halt das beste Beispiel von so einem Mid-Budget-Film für Erwachsene, in Anführungszeichen, der heute Gut, vielleicht wird er jetzt langsam wieder ins Kino kommen. Sachen wie Konklave und Co. haben ja gezeigt, es gibt durchaus ein Interesse für nicht nur große Blockbuster-Filme oder ganz kleine Blumhouse-Produktionen. Aber ja, es ist schon sehr...
Ja.
Ich glaube, also ich stelle mir das Pitch-Meeting beim Studio schwierig vor, diesen Film zu verkaufen.
Also für ein Blumhouse-Budget kannst du den nicht inszenieren tatsächlich. Dafür sind eben zu große Stars drin und du hast auch dieses Globe-Hopping mit wir sind in Spanien, wir sind in Frankreich, wir sind in New York, werden auch vielleicht nur Second Unit, aber immerhin, wir haben ein paar Kulissen gebaut, zu groß besetzt. Also er wirkt schon ziemlich groß, das vollkommen recht. So ein Film würde heute nicht mehr existieren, hätte aber auch kein Publikum mehr. Also will heißen, ich kann nachvollziehen, warum er nicht mehr existiert. Denn, ja, wo würde sowas laufen? Vielleicht, wenn mir ein Mubi vielleicht irgendwann anfängt, Eigenproduktionen zu machen. Ich meine, machen sie ja auch, aber das sind dann eben andere Filme. Das sind dann eben keine starbesetzten 50 Millionen Dollar teure Produktionen, sondern dann eben, ja, kleine britische oder französische Produktionen für...
Aber ich meine, ich weiß, was du meinst, sie haben jetzt ja den letzten Kelly Reichardt-Film auch gemacht und da sind immer Josh O'Connor und Alana Haim die Hauptrollen. Also ich glaube, es geht in eine gute Richtung, glaube ich. Aber ja,
ich mag Alana Haim, ich meine, ich mag Licorice Pizza, aber ich würde es auch trotz meiner Liebe zu Licorice Pizza nicht sagen, oh cool, der neue Alana Haim-Film, wow, cool, lass es reingehen. 100 Millionen Dollar Box Office.
Ich glaube, wenn Mubis machen würde, wäre es halt nochmal verkopfter alles. Also dann wäre das wirklich eine Reflexion über das okkulte Kino, wie du es schon so schön genannt hast. Und würde sicherlich 150 Minuten lang sein.
kurz auf die Inhaltsangabe, ich weiß, es ist spät, aber für die Menschen, die bei uns geblieben sind und gedacht haben, hey, ich weiß gar nicht, worum es geht, sei gesagt, ich möchte es deswegen vorlesen, weil es Moonshade geschrieben hat bei der UFDB. Dean Corso, das ist Johnny Depp, ist der Mann fürs Auffit und Aufkaufen seltener Bücher, ein Job, bei dem er kein Gewissen kennt. Er wird von dem mysteriösen Boris Balkan, das ist Frank Langella, also Skeletor persönlich, beauftragt, die übrigen zwei Kopien des okkulten Werkes Die Neun Pforten ins Reich der Schatten aus dem 17. Jahrhundert zu besorgen, um damit die Echtheit seines eigenen Werkes zu verifizieren. Corso muss bald feststellen, dass hinter dem Buch mehr steckt, denn es soll eine Anleitung enthalten, mit der man den Teufel beschwören kann. Bald findet er mysteriöse Ungenauigkeiten auf den Holzschnitten, die in den Büchern enthalten sind, hat einige davon Lucifer selbst erschaffen, doch noch andere Personen, Angehörige einer mysteriösen Sekte, sind hinter den Büchern her und er selbst findet sich immer öfter in Begleitung eines geheimnisvollen Mädchens wieder. Es dauert nicht lange und gibt rund um die Bücher die ersten Toten. Das war jetzt relativ ausführlich. Beschreibt den Film aber zu großen Teilen ganz gut, so zu 80%. Und da passiert hinten raus noch ein bisschen was und ich glaube, darüber gibt es auch noch so ein paar kontroverse Meinungen, auf die wir gleich zu sprechen kommen.
Sagen wir so, die Frage nach der Realität wird ein bisschen aufgemacht und nach Einbildung und Fiktion. Und es ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob man mit dem Ende jetzt schon einsteigen möchte, aber es ist natürlich auch so ein kleines Trollende, möchte ich mal sagen. Oder so auf der reinen Papierebene etwas unbefriedigendes Ende.
Ja, selbst für mich, der ich wirklich Fan des Films bin, also ich mag den sehr, sehr, sehr gerne, den Film. Aber das Ende ist problematisch und da höre ich die Kritikpunkte, die daran geäußert werden, ganz laut. Nicht so sehr, weil ich denke, er hat sich's nicht verdient, weil er flirtet ja vorher schon so mit dem Übernatürlichen, also hier die wechselnden Augenfarben von Emmanuel Seigner und sie schwebt eben diese Pariser Treppe da an der Seine runter und du hast eben schon vorher so Andeutung, dass irgendwas Übernatürliches im Gange ist und er liebäugelt eben mit der Idee, dass eben wirklich LCF für Lucifer steht und da wirklich der Leibhaftige irgendwo hinter den Seiten wartet, um heraufbeschworen zu werden. Also all das ist möglich, der Film gibt diese Möglichkeit, aber das ausrechnet Johnny Depp am Ende, Achtung, allerletzte Szene, großer Spoiler, das ist die letzte Einstellung, bevor der Abspann einsetzt, durch diese Tür, durch diese Pforte, die Titelgebende wandert.
Durch die neunte Pforte geht, ja.
Ja, in dieser Burgruine und dann womöglich ins Höllenreich, um dort den Leibhaftigen zu treffen, weil das Ritual hat er zu seinem logischen Ende, indem er eben Sex hatte vor dieser Burgruine mit Emmanuel Seigner zu Ende gebracht. Da denke ich mir, das ist, der Film hat sich's verdient, aber ich glaube, Johnny Depp hat sich's nicht verdient, weil der wirkt so desinteressiert die ganze Zeit an dem Ganzen. Der ist immer so, oh, was ist das denn, was, ey, ihr seid alle wahnsinnig, was machen diese Leute um mich rum? Ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Und dann ist am Ende der eher derjenige, der dem Teufel begegnen darf, kann, muss? Fragezeichen.
Genau, aber das wird ja vom Film auch so halb im Wagen gelassen. Also das meinte ich irgendwie auch so damit. Man könnte sich eben auch vorstellen, dass auch er jetzt einfach Teil der Mambo-Jumbo-Leute ist und einfach ganz doll glauben will. Mhm. Weil diese Sexszene vor der Burg, die ist relativ fantastisch inszeniert, sage ich mal. Also die Ruine steht in Flammen. Emmanuelle Seigner wechselt auch wieder ihre Augenfarbe, kriegt sogar zwischendurch so eine kleine Hüllenfratze immer mal wieder. Da sind die Computereffekte Anfang 99 auf ihrem Höchstmaß.
Das sind vergleichsweise gute Effekte, finde ich, ehrlich gesagt.
Also. Ja, der Vorspann ist nicht ganz so cool mit diesen neuen Pforten, durch die wir durchwandern.
Die haben die gebaut. Also echt? Die haben die wirklich, ja, das sind tatsächlich, also die Kamerafahrt ist natürlich dazu animiert, wie auch immer, oder dieser Pfad, den die Kamera quasi auf dem digitalen Dolly, wenn man sich so vorstellen will, herunterfährt. Aber Polanski sagt in seinem Audiokommentar auf der alten DVD, ach, das hat ewig gedauert, bis wir diese verdammten neuen Pforten gebaut hatten.
Ja, weil es sieht doch ein bisschen mehr aus nach den Ladebildschirmen in den alten Resident Evil Filmen.
das finde ich sehr schön, sehr schön, sehr schöner Gedanke, ja.
Diese Sexszene ist schon sehr, sehr fantastisch, passt nicht so ganz in den Ton des bisherigen Filmes. Danach sitzen die beiden dann sehr nonchalant im Auto und Depp fragt nur sowas wie, ja, und das war's jetzt? Und Seigner sagt, jo, das war's jetzt. Und dann findet er eben diese letzte Seite. Also der Film lässt da beide Möglichkeiten offen, sage ich mal. Interessantes Ende auf jeden Fall. Es hat mich jetzt nicht gestört beim Schauen, sondern ich dachte so, ach ja, okay.
Ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, es hat mich gestört. Ich finde, das bricht ein bisschen mit der Tonalität des bisherigen Films, der immer so mit einem Augenzwinkern auf diesen ganzen Okkultismus und übersinnlichen Aspekt blickt und auch teilweise ins Lächerliche zieht durch eben den Blickwinkel seines Protagonisten auf das Ganze. Nur um dann am Ende zu sagen, und übrigens hier, der Teufel ist real, den gibt's wirklich. Und Johnny Depp geht jetzt zu ihm. Also so deute ich irgendwie die allerletzte Szene. Da kann man natürlich auch andere Dinge reinlesen. Ich habe mir das Wissen angeeignet, die war nicht so im Skript. Also der Film endet tatsächlich mit der vorhergegangenen Szene. Die mysteriöse Unbekannte verlässt ihn und sagt irgendwie, good riddance, schöne Reise noch, wir sehen uns in einem anderen Leben wieder. Und der Film ist vorbei. Und Polanski war es wohl, der gesagt hat, nee, komm, hier, diesen einen Moment, den brauchen wir noch. Für mich passt es eben nicht so komplett da rein, weil ich eben das Gefühl habe, er ist wenig interessiert an diesem ganzen Übernatürlichen. Er findet das auch teilweise lustig, er ist da sehr, sehr auf Frank Langellas Seite, wenn der eben da reinkommt und sagt Mambo Jumbo und diskreditiert eben auch diesen ganzen Kult da mit den blöden Kutten und den Pentagramm-Umhängen. Also das ist ja wirklich, die laufen ja rum wie aus so einer billigen,
das ist ehrlich.
Aus so einer 60er-Jahre Amicus-Films-Produktion. Also noch nicht mal Hammer, das ist irgendwie so eher so zweite Kajüte. So, wir haben nicht ganzes Budget gehabt, uns wirklich gut zu machen. Und wir konnten so von der Resterampe aus dem Kostümfundus bedienen. Ich weiß auch nicht. Und dann eben am Ende sowas. Aber das ist irgendwie auch, glaube ich, mein einziger größerer Kritikpunkt.
Ich meine, das Buch ist natürlich vor allem auch der Roman ist natürlich vor allem auch eben tatsächlich ein Text über Wahn und über eben Obsessionen mit bestimmten Sachen. Und wie gesagt, ich finde, man kann das Ende so deuten, dass eben die Depp-Figur jetzt eben auch, ich will nicht sagen wahnsinnig geworden ist, aber eben auch Teil dieser obsessiven Leute mit den neuen Pforten geworden ist und es einfach ganz doll will, dass es stimmt. Oder es ist eben wirklich leibhaftig, das bietet der Film beides an. Und selbst das leibhaftige Ende könnte man ja auch mit so einem Augenzwinkern sehen, weil es schon, da geht halt dieses weiße Licht bei der neunten Pforte auf.
Vielleicht ist es auch, trotzdem es so abgehoben ist, zu naheliegend oder unbefriedigend für viele Menschen gewesen, weil es eben doch nicht mehr so diesen letzten Twist hat. Und ich glaube, es ist schon so ein Film, das ist zumindest mein Gefühl, der, ich kann es nicht mehr unbefangen beurteilen, weil ich habe den jetzt zum vierten, fünften Mal gesehen und ich lebe eben schon relativ lange mit dem Streifen. Ein Film, der die Möglichkeit bietet zu denken, oh, am hinten raus kommt da noch sowas ganz, ganz Überraschendes. Vielleicht auch gerade, weil der Film in der Zeit erschien, in der er erschien, eben nach Filmen wie The Devil's Advocate oder Stigmata, also alle Filme so End of Days, die alle so sich mit dem Ende des Jahrtausends oder des Beschäftigten und Okkultismus und der Leibhaftige steigt da nieder und so weiter. Also er fällt sehr, sehr in diesen damaligen Trend rein, so von wegen, der Teufel lauert überall. Und ich dachte, da kommt ab doch irgendwas. Ein krachend lautes Finale und irgendwie eine Offenbarung in letzter Minute, mit der wir nicht gerechnet haben. Und also er macht schon, es ist schon so überraschend, denke ich mal, dass Emmanuel Senier die letzte Seite, die verschollene Seite dieses Buches der Neuen Pforten da unter dem Scheibenwischer klemmt und sagt, hier übrigens, dass wir Sex hatten, das war der letzte Teil des Rituals. Aber es ist eben so understated inszeniert, mit Johnny Depps Blick darauf von wegen, aha, ich fahre mal zurück. Und dann ist der Film vorbei. Also er gibt dem irgendwie keinen Raum zu eskalieren. So. Dann könnte jetzt sowas kommen, aber Verlag hat gesagt, nö, jetzt ist der Film vorbei. Kann man mir folgen? Wahrscheinlich.
Ja, ich konnte dir sehr gut folgen und vielleicht was eben zu, sag ich mal, der Unstimmigkeit beim Ende führt, weil du hast ja auch vollkommen recht, es ist doch ein sehr humoresker Film, jetzt nicht nur vom Plotablauf her, davon, dass hier wirklich schon so sehr genre-typische Figuren bedient werden. Wir haben eben die geheimnisvolle Auftraggeberin, die Zigarillos raucht und ein schwarzes Kleid und Stockings trägt.
Alle rauchen. Die Buchrestauratoren rauchen, während sie Bücher restaurieren.
Und das ist ja auch ein Punkt, der, glaube ich, sehr kritisiert wurde. Ich habe mir ein paar Rezensionen von meinen Letterboxd-Mutuals durchgelesen, die das teilweise heftigst kritisiert haben und eben meinten, wie kann denn jemandem wie Roman Polanski so ein Fehler passieren?
Was?
Ich habe jetzt ja den Roman vorher auch gelesen und da wird eben auch Kette geraucht. Auch eben in diesen Szenen. Und das wirkte für mich eigentlich eher wie auch wieder so eine Versicherung. Ich will nicht sagen, dass es hier halt eher ein palpiger Stoff ist oder eben eher ein Unterhaltungsstoff ist, wo es um Ikonografien geht und nicht darum, jetzt das realistische Leben eines Antiquitätenjägers darzustellen.
Ja, ich denke schon. Ich hatte mir im Vorfeld die The Projection Booth-Folge angehört zu The Ninth Gate und die war jetzt marginal aufschlussreich, aber einen interessanten Gedanken fand ich tatsächlich, und den möchte ich gerne mal übernehmen, ist der, dass Dean Corso schon so tatsächlich für den US-amerikanischen Kapitalismus steht und eben an Kunst überhaupt nicht interessiert ist. Er tatsächlich Kunstsammler, Kunstjäger, Kunstdetektiv ist oder Literaturdetektiv, aber im Grunde nicht wirklich an dem, was auf der Seite steht, entweder in geschriebener Form oder in gezeichneter Form oder als, was ist das, sind das so Drucke? Engravings, sagen sie ja immer, ne? So Schnitt rein, whatever, wirklich interessiert ist. Also ist an den künstlerischen Aspekten gar nicht interessiert, sondern eigentlich maßgeblich an Geld. Und das wird eben auch immer wieder unterstrichen. Nämlich immer dann, wenn er Fragen hat und sagt, hey, so kann das nicht weitergehen, wird nach dem Leben getrachtet, was mache ich überhaupt hier? Warum sind alle tot, die ich besuche? Hat er eben ein Telefonat wiederum mit seinem Auftraggeber Boris Balkan und der sagt, ach, hier kommt der nächste Scheck, wartet schon auf Sie und fügen Sie Ihrer Gage doch einfach noch eine Null hinzu und dann passt das wieder. Und dann hört er auch sofort Corso sofort auf, Fragen zu stellen. Und den Gedanken fand ich tatsächlich ganz interessant, dass im Grunde Die Neuen Pforten ein Film ist über Literatur mit einem Protagonisten, der gar nicht wirklich an Literatur interessiert ist.
Ja, ich will nicht sagen, das habe ich mir auch gedacht beim Schauen, aber es ist halt eine interessante Abkehr eben auch von der Romanfigur.
Ja, weil, total.
Die Romanfigur tatsächlich, und das ist, glaube ich, so der erste große Gag des Romanes, weil der wird uns eben eingeführt als diese Figur, die Johnny Depp spielt. Aber im Roman merken wir dann, nee, der mag Bücher wirklich. Und der hat auch ein großes Interesse irgendwie an Napoleon und spielt zu Hause irgendwie die Schlacht von Waterloo nach und hofft, dass er sie gewinnt und schafft das dann auch. Aber er macht es eben historisch akkurat. Das sind so kleine Sachen. Aber ja, der Gedanke ist durchaus reizvoll. So wie allgemein natürlich Geld eine sehr viel größere Rolle hier spielt als im Roman, habe ich das Gefühl. Also weil das ist ja wirklich, es ist eine teilweise auch, glaube ich, habe ich das Gefühl, fantastische Welt, in der man sich eben als Uniprofessor, obwohl Boris Balkan ist ja gar kein Uniprofessor in dieser Verfilmung, sondern eben ein reicher Verleger. Hier werden einfach ein paar Figuren zusammengeworfen in der Verfilmung, kann man sagen. In der ja jede Figur in einem Salon lebt mit meterhohen Bücherdecken und selbst Antiquariate, so kleine und schäbige Antiquariate, wunderbar paradiesische Orte sind, die irgendwie auch genauso in der Winkelgasse bei Harry Potter stehen könnten. Das ist natürlich alles schon irgendwie, glaube ich, eine große bibliophile Masturbationsfantasie, die man hier hat.
Bibliophile Masturbationsfantasie? Okay, das kommt jetzt in mein Büchlein.
Mal gucken, wie häufig. Ein cooler Satz, den ihr immer anwenden könnt in der Realität, im echten Leben.
Ja. Stimmt schon, das mit der Räumlichkeit ist mir auch aufgefallen. Ich mag auch die luxuriöse Ausstattung tatsächlich des Films. Ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass hier größtenteils on location gedreht wurde, wirklich in alten Bibliotheken, in prunkvoll ausgestatteten Privatwohnungen. Sieht schon alles wirklich fantastisch aus. Interessant auch, dass trotzdem eben einige Menschen, also zum Beispiel Farkas, dieser eine Sammler, porträtiert werden als nicht bettelarm, aber zumindest hat er zumindest so wie Schad den Großteil seines Reichtums verloren, immer noch in diesem prunkvollen Schloss da wohnt, mit diesem tollen Garten und so weiter und so fort. Also das ist einfach so eine Fantasiewelt. Ich glaube, das spricht Menschen an, die sich sehr, sehr gerne in die Welt der Bücher oder des Kinos zu flüchten. Also das hat keinerlei Wahrhaftigkeits-, geschweige denn Realitätsanspruch. Und ich denke mal, auch das kann einem unangenehm aufstoßen, weil es wird ganz wenig hinterfragt. Ich meine, es gibt ganz viele Momente, die ich mir denke, ja, wird der wirklich so wohnen, wenn der Bettelarm wäre? Ach, egal. Wer sind diese zwei Buchillustratoren? Warum sind das Zwillinge? Warum sind die zwei irgendwie Handwerker am Ende des Films? Werden die vom selben Schauspieler gespielt? Ach, egal. Vierfachrolle. Wurscht. Wie schafft es Emmanuel Seigner, dieses Sportcoupé zu klauen, ohne dass es irgendjemandem auffällt? Also, du siehst einen Typen parken und irgendwie drei Sekunden später sitzt sie drin und sagt, komm, wir fahren los. Und Johnny Depp, Dean Corso sagt,
genau,
hä?
Genau so, oder? Also, es ist wahrscheinlich ähnlich wie Daniel Craig in Casino Royale auch. Dieses schon eine klar. Auto klaut, wenn er da dann in Jürgen Habachs Auto reinfährt.
Schon klar, genau daran habe ich gedacht. So von wegen, hier sind Sie der Portier, der Chauffeur, wie auch immer, der die Wagen hier parkt, fahren Sie mal bitte mein Auto weg. Aber diese Szene fehlt hier eben. Tatsächlich sehen wir nur dieses Sportcoupé, wie es vor das Hotel gefahren wird. Und im selben Moment, also drei Sekunden später sitzt Seigner drin und Polanski sagt, nee, ich erkläre das jetzt ganz bewusst nicht. Also wie auch all das, was sie tut, immer sehr kryptisch bleibt.
Der Teufel, liegt, glaube ich, hier sehr viel im Detail, weil das ist schon ein Film, wo es auch Spaß macht, sage ich mal. Ich habe das ein paar Mal gemacht, mal zu pausieren und zu gucken, was eigentlich in diesen Räumen alles passiert, was für Figuren da rumstehen. Bei dieser Sportcoupé-Szene, ich finde, das ist einer der besten Gags, wer da nämlich aussteigt. Das ist jetzt nicht lustig, dass da ein etwas korpulenterer Mann aussteigt, aber da steigt dann so eine junge Frau neben ihm aus, die so ein Kleid hat, das auch 4 Zentimeter zu kurz ist. Und man weiß eben einfach sofort, was für ein Mensch das ist. Und auch wahrscheinlich, was das für eine Beziehung ist. Das schafft Polanski hier mehrfach, was ich auch ganz grandios fand, und da habe ich wirklich angehalten und zurückgespult, ist, dass Lena Olin, die hier Liana Telfer spielt, die Tochter des am Anfang Selbstmord begehenden ersten Besitzers der neuen Pforten.
Oh, eine großartige Szene.
Immer eine Line Koks auf ihrem Tisch liegen hat. Und das ist so ein kompletter, das wird nie erwähnt vom Film, das ist so ein kompletter Non-Sequitur. Aber beim ersten Mal, als Johnny Depp eben auf sie trifft, dachte ich mir, warum liegt da dieser Spiegel auf ihrem Tisch? Was soll diese weiße Linie da? Was soll die Karte und das Röhrchen da? Und dann sagte, die hat da doch jetzt nicht Koks liegen. Und dann habe ich zurückgespult, war so, doch hat sie. Und auch in einer späteren Szene, wenn wir dann bei diesem Kult sind, liegt auf ihrem Tisch wieder genau das Gleiche. Das fand ich wirklich sehr, sehr großartig. Dass der Film aber auch nie darauf hinweist.
Ja, sehr schön. Nee, sie ist auch eine merkwürdige Figur. Also der Film profitiert da tatsächlich von seiner exzellenten Besetzung. Ich finde, ihre Figur bleibt ein bisschen blass. Sie tritt auch über große Strecken des Films sehr in den Hintergrund, droht fast zu verschwinden. Bei Frank D'Angelo ist es fast noch mehr der Fall. Der ist ja wirklich einfach nur sichtbar für uns als Publikum in den ersten 10 Minuten und dann eigentlich taucht er nicht mehr auf bis Minute 100, möchte ich mal sagen. Also bis diese okkulte Beschwörungszeremonie da stattfindet. Auch sehr schön ausgestattet mit dem Bett auf der Bühne. Ich dachte, was erwarten die, dass Satan da niedersteigt und Sex hat mit Lena Olin? Oder man fragt sich doch, was das logische Ende wäre dieses Beschwörungsrituals, das sie da praktizieren. Also, dass irgendwann der Leibhaftige da niederkommt und dann gibt es irgendwie Sex auf der Bühne? Oder warum steht da dieses Bett in schwarzem Samt ausgekleidet? Aber gut, das sind alles so Fragen, die der Film offen lässt und das ist irgendwie auch gut so. Er geht sehr, sehr ruppig um mit den tatsächlich Menschen, die authentisch Literatur oder Bücher lieben, die wirklichen Sammler, die wirklichen Bibliophilen in diesem Film, die werden alle eben umgebracht. Und all die, denen es nur um A, entweder Kohle geht oder B, um die Beschwörung des Leibhaftigen, die dürfen eben leben, zumindest sehr, sehr lange Zeit.
Ja, findest du? Also, weil letztendlich sind das ja alles Aasgeier. Oder letztendlich sind das ja alles auch irgendwie korrupte Figuren.
Naja, die Baroness wird zumindest, also im Buch ist es ein bisschen prekärer, ich glaube, da ein bisschen kritischer, weil da wird sie ja so, glaube ich, als Nazi-Kollaborateurin dargestellt.
Genau, sie ist eine Nazi-Kollaborateurin und die Abfolgen sind auch ein bisschen anders so als hier im Film. Aber letztendlich sind ja alle diese Buchliebhaber auch Leute, die für, das ist jetzt ein Zitat, wirklich jetzt ein Zitat aus dem Roman, für eine Erstausgabe ihre Mutter verkaufen würden.
Ja, auch Fagasch wirkt mir relativ sympathisch. Aber vielleicht auch nur, weil er so ein bettelarmer Mensch ist. Also nicht bettelarm, er wohnt immer noch in einem großen Schloss. Aber.
Nee, genau, was er aber eben nur finanzieren kann, weil er seine Sammlung gerade nach und nach
Oh, ich fühle das so sehr. Ich fühle das so sehr. Ich glaube, das ist auch eine der wenigen Szenen, wo ich wirklich gedacht habe, also das ist ein Film eigentlich im Grunde über Bücher. der sich aber nicht wirklich für Bücher interessiert. Das hat Polanski ja auch gesagt. Also nicht, dass er kein Literat ist, sondern dass er diese ganzen Okkultismus-Aspekte total lächerlich findet und das überhaupt nicht sein Ding ist und überhaupt das ganze Thema Glauben und Spiritualität in seinem Leben keine Rolle und in seiner Kunst auch keine Rolle spielt. Aber das ist so die einzige, das ist so eine der wenigen Szenen, wo ich denke, ja, da liebt wirklich jemand Bücher. Aber dieser leere Raum, total heruntergekommen in der Mitte des Raumes, steht auf diesem Teppich da eben, auf diesem ausgefransten, dann noch diese alten Bücher. Da sagt, das ist mein ganzer Schatz, das ist alles, was ich noch besitze, und zieht eben diesen Band da raus. Und das ist ein schöner Moment. Ich kann das, ich fühle das. Ich glaube, wenn es wirklich irgendwann mal im Leben so richtig wirtschaftlich schlecht ginge, ich würde ähnlich leben und mich meine Familie verlassen hätte.
Und dann wird die Erstausgabe von Bay of Blood von Arrow Video.
Genau, ja, da kommt jemand rein. Natürlich, bei mir wäre das natürlich alles Blu-Rays und dann, weil ich lese ja keine Bücher, ich gucke ja nur Filme. Und dann käme natürlich jemand rein und würde sagen, hier, das ist so die längst die Out-of-Print-Mediabook-Edition von so und so. Darf ich mal reingucken? Und dann kriege ich einen Knüppel über den Hinterkopf und bin tot.
Und dann ist dein Gesichter des Todes Mediabook futsch, von der es nur noch drei Ausgaben auf der ganzen Welt gibt.
Ja, die sind ja meist so limitiert auf irgendwas Albernes, so 666 Exemplare oder so.
Ich habe mir auch angelesen, dass dieser Film sehr viele, nennen wir es, Referenzen enthält, dass fast in jeder Szene irgendwo eine 666-Kombination oder irgendwas anderes zu finden ist.
Ich habe nicht so sehr darauf geachtet. Ich finde schon diese Sache hier mit Aristide Torquida heißt der fiktive Autor, diese CAT-Sache und LCF-Sache, diese Insignien da in den bei den Holzschnitten. Ich fand die schon fast schon zu on the nose. Und dann habe ich mich daran erinnert, was das für ein Film ist. Und dann fand ich es wiederum okay. Weil ich denke, das ist schon, auch da wiederum, ich verstehe die Kritik, wenn die denken, ah, das ist aber ein simpel gestrickter Film. Ne? Der guckt die Bilder an und dann steht da eben LCF drunter als Insignien, als Signatur. Und dann sagt irgendjemand zu Johnny Depp, du weißt, wofür LCF stehen könnte. Denken Sie mal nach. Und auch da wiederum, ich verstehe die Kritik. Ich verstehe und auch all die Menschen, all die Naysayer, die sagen, das ist ein bisschen schlicht.
Ich fand's auch sehr, sehr spaßig. Ich habe mir den Film gerne angeguckt und ich werde ihn mir auch häufiger angucken.
Weiß ja, ich jetzt. Ich denke auch. Gibt noch so viel Schönes tatsächlich. Den Score hatten wir erwähnt, wirklich sehr stimmungsvoll. Du hast absolut recht. Den hat man aber schon woanders gehört, von Wojciech Kija selber, aber eben auch von
Emma Bernstein. Die Kamera ist hervorragend. Also Dariusz Kondi, auch so sehr durchdachte Kamerafahrten. Also das, ich weiß nicht, ob man das kritisieren will, aber es sind halt auch alles Kamerafahrten, die einen anschreien mit, hey, guck mal, ich habe mir was dabei gedacht.
Ich finde ja ganz wichtig, auch in so einem Film, weil das ist ja einfach das Requisit, das Johnny Depp über 90% der Laufzeit mit sich herumträgt. Dieses Buch ist wirklich, wirklich gut gestaltet. Mhm. Also ich habe denen das abgenommen, dass es wirklich ein Buch ist, was 250 Jahre auf dem Buckel hat und so existieren könnte. Also sehr glaubwürdig, sehr cool. Ich habe, das müssen ja auch alles, also zum überwiegenden Teil auch, es geht ja um Buchfälschung oder Buchseitenfälschung oder Kunstfälschung in diesem Film. Und es sind ja im Grunde auch Repliken oder Fälschungen oder tatsächlich also nicht echte Bücher aus dieser Zeit. Und ich fand das immer sehr, sehr überzeugend. Also ich habe die Realität des Films, so abwegig sie sein mag und so dämlich, wie es vielleicht einige Menschen beurteilen mögen, die kritisch auf den Film blicken, nie in Frage gestellt.
Das geht mir ähnlich. Das wirkt alles sehr, sehr authentisch. Ich finde halt fast schade, dass man gar nicht so tief auch in diesen Buchmarkt eintaucht, wie eben im Roman. Aber das ist natürlich auch, glaube ich, von einem Film nicht verlangbar und eben dann auch wieder ein sehr, sehr, sehr nischiges Interesse. Es gibt halt so einen schönen Dialog eben zwischen der Corso-Figur und diesen zwei Fälscherbrüdern, die wir im Film ja auch kurz sehen, die dann sowas zu ihm sagen wie, naja, ehrlich gesagt, es lohnt sich ja überhaupt nicht, so ein Buch zu fälschen. Mhm. Also wenn man jetzt nicht irgendwelche, sie nennen das dann Bauernteufel, damit übers Ohr hauen möchte. Mhm. Weil man meinte, alle Leute, die sich damit auskennen und die eben 200.000 Pfund für so ein Buch bezahlen würden, wissen natürlich, nach was sie suchen müssen. Also wenn sie hier ein Buch von den neuen Forten in der Hand halten, dann wird das schon echt sein. Weil kein weil keine sane Person würde die Mühe auf sich nehmen, das zu fälschen.
Sehr richtig. Ich wollte nur eine Frage stellen, weil ich mir nicht so sicher bin, welche Meinung ich dazu habe. Dieser oft sehr falsche Look, den vor allem einige visuelle Effekte so an sich haben, aber auch diese Rückprojektionsszenen, wo Dean Corso in einem Taxi sitzt durch New York. Wahrscheinlich einfach der Tatsache geschuldet, dass sie nicht in New York drehen durften. Aber auch zum Beispiel der Moment, in dem er hinter Emmanuel Seigner auf dem Motorrad sitzt, was eben offensichtlich als einfach eine Greenscreen-Szene erkennbar ist. Darauf gebe ich dir Brief und Siegel, das war auch Ende der 90er so in Sachen visuelle Trickeffekte schon besser machbar. Mhm. Hast du das einfach als technisch zweitklassig empfunden im Sinne von, die konnten es nicht besser, oder war das von Polanski, ist das von Polanski bewusst so?
Also das ist natürlich immer eine super interessante Frage. Ich finde, der Film ist also eigentlich viel zu versiert in der Inszenierung und eben in den Sachen, auf die er großen Wert liegt. Und Polanski für mich, da ist der Autor jetzt kurz für mich mal nicht tot, obwohl ich das häufig versuche so zu argumentieren, ist mir auch ein zu gekonnter Regisseur, glaube ich, als dass sowas einen Sinn hat. So, weil es gibt ja andere Szenen, in denen Auto gefahren wird, die besser aussehen. So, also so sagen wir gerade diese, ich nenne es mal Cabrio-Verfolgungsjagd, die sieht ja schon ziemlich gut aus. Ich habe auch das Gefühl, die zitiert er in The Ghostwriter nochmal 1:1 so. Nur, dass eben da Ewan McGregor wegfährt und nicht der Verfolgende ist. Vielleicht soll es so ein bisschen auch auf die Künstlichkeit des ganzen Stoffes hinweisen oder eben darauf, dass wir hier irgendwo immer noch so ein 30er, 40er Jahre Hardboiled-Detective-Film sehen, wo man ja damals eben auch mit Rückprojektion gearbeitet hat.
Ich finde einen Film, auch als Literaturverfilmung, ich glaube, die kam ja fast zur gleichen Zeit raus, mit dem der Film relativ viel gemein hat. Inhaltlich vielleicht weniger als einfach nur atmosphärisch, aber auch was dieses falsche New York-Setting betrifft, ist eben Eyes Wide Shut. Ich werfe den sehr gerne mit dem zusammen. Also wenn ich zwei Filme benennen müsste, an die mich dieser Film immer erinnert, sind es Eyes Wide Shut, eben weil wegen der falschen New York-Kulissen. Ich meine, Kubrick wollte nicht in New York drehen, einfach weil er nicht gerne fliegt. Und Polanski konnte nicht in New York drehen. Das ist der maßgebliche Grund. Aber es sind eben auch beides sehr, sehr literarische Stoffe. Und das sind beides eben auch Filme von altgedienten Meistern ihrer Zunft.
Ja, und ich meine, beide haben eine mutmaßliche Sexorgie mit Leuten in Kutten.
Sehr schön, ja, natürlich. Du hast ja vollkommen recht.
Zu einem wichtigen Punkt der Handlung.
Ich fand interessant auch dabei, wie blutleer jetzt meine ich gar nicht so kritisch, wie blutleer der Tod von Lena Olin gehandhabt wird. Also sie kriegt ja dieses Pentagramm dann in ihren Hals. Und ich denke mir, das hätte man noch weiter eskalieren lassen können durchaus. Also ich denke gerade an Macbeth und andere Stoffe, in denen eben Polanski auch nicht gerade mit Blut geizt. Aber hier hat er gesagt, nö, das reicht so. Also fast schon ein cleaner Tod.
Es ist sicherlich, also in Amerika wird der Film garantiert ein R-Rating haben. Wir sehen ja ein paar Brüste. Und vielleicht ist, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das dann doch irgendwie nochmal so eine Vorsichtsmaßnahme dem Verleih gegenüber, aber der Film ist ja nur bei uns ab 12 und
ich weiß auch nicht, ob der immer ab 12 war, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die neue FSK-Freigabe datiert auf das Jahr 2009, habe ich nachgesehen, genau, ist ab 12. Deswegen durfte man so noch ein bisschen mitgucken, ja.
Ich glaube, der war immer ab 12, jedenfalls immer, als ich ihn wahrgenommen habe, weil, wie ich ja auch im Vorgespräch zu dir meinte, der Film nicht das geheime Fenster ist, wie ich feststellen musste, und auch nicht The Astronaut's Wife ist, die, glaube ich, beide ab 16 sind.
Ein anderer Film, der mir noch einfällt hier im Kontext von Die Neuen Pforten, der eben den Teufel mit diesem gemein hat, oder das Teufelsmotiv, ist eben Angel Heart. Das hat vorhin bereits Mickey Rourke erwähnt, und deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass du auch an Angel Heart mindestens einmal denken musst, als du den hier sahst. Weil da ist ja auch jemand, Mickey Rourke, eben etwas auf der Spur, von dem er das Schlimmste befürchtet, und da kommt alles ganz anders. Und vielleicht war das eben auch der Grund, warum ich insgeheim immer ein bisschen bei Angel Heart bin, dass ich gedacht habe, da muss doch jetzt am Ende noch so ein großer Twist kommen. Also ich möchte jetzt aber hier nicht Angel Heart im Vorbeigehen spoilern, aber der hat eben so ein Ende, bei dem man sich denkt, oh, und damit meine ich jetzt nicht hier, Robert De Niro ist der Leibhaftige, weil das ist relativ klar, sondern was ganz anderes. Aber Neuen Pforten erspart uns das.
Ich würde sagen, es gibt hier leider, hier haben wir LCF, bei Angel Heart haben wir den Gentleman Louis Cypher, großartig. Einer der Filme, die meine Mutter mir, wie so viele Filme, am Frühstückstisch im Vorbeigehen spoilerte, also Angel Heart mit einem, ach ja, das war auch ein toller Film und da passiert dann Folgendes.
Ich glaube, das beste Beispiel, was ich dazu beitragen kann zu dieser Art von Geschichte, ist tatsächlich The Crying Game.
Ja.
Den hast du den mal gesehen?
Ja, na klar.
Okay, okay. Und da, ich meine, jeder, der The Crying Game oder jede, die den Film gesehen hat, weiß um den zentralen Twist. Und das ist natürlich etwas, was meine Eltern, nachdem sie den wohl mal im ZDF-Nachtprogramm abends gesehen haben, sich darüber beim Frühstückstisch unterhielten mit so, hätte ich ja nicht gedacht, dass
Punkt, 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 ja. Ich glaube aber, The Crying Game ist auch ein Film, den man heutzutage leider eher für diesen Twist kennt, als dafür, dass das auch ein sehr, sehr guter Film ist.
Vermutlich, ja. Ich denke auch, er hat mittlerweile so den Psycho-Status erreicht, nämlich, dass der Twist oder diese schockierende, überraschende Handlungswendung eben keine mehr ist, sondern vermutlich die, warum man den guckt. Ich meine, 1960 war eben, oh wow, unsere Protagonistin wird unter der Dusche ermordet, ein echter Schockmoment. Und mittlerweile sagt man, ich gucke mir eben den Film an, bei der die Frau unter der Dusche ermordet wird.
Ja, oder wie der Film in Spanien hieß, der Mann, der seine Mutter war.
Was? Ja, wirklich?
Also, ich bin mir gerade unsicher, ob es wirklich ein True, also ob das wirklich stimmt, aber es gibt im zweiten oder dritten Känguru-Buch von Marc-Uwe Kling ein Kapitel, wo sie über Spoiler diskutieren und welche Spoiler sie so in ihren Lebzeiten erfahren haben. Da spricht er mit so einer Buchhändlerin, die dann sowas sagt wie, ja, keine Ahnung, es wäre auch ein blöder Romantitel, den Roman, wie es dazu kam, dass Anna Karenina sich vor einen Zug warf, zu nennen. Und Marc-Uwe Kling sagt dann eben, wussten sie, dass in Spanien Psycho als der Mann, der seine Mutter war, im Kino lief.
Wow, wer das klingt, selbst wenn es nur halb wahr ist, wäre ich vollkommen schockiert. Klingt mir auch wie ausgedacht, ehrlich
gesagt. Und die Leute gingen aus dem Kino und dachten sich, Mann, das war ja vorhersehbar.
Ich habe ganz viel notiert und ich glaube, ich muss das alles loswerden. Aber nee, nicht alles tatsächlich. Aber noch ein bisschen was dumm. Depp ist ja großzügig im Umgang mit Alkohol, schüttet bei erster Begegnung mit Linda Olin Whisky ein, wie andere Leute Limo, habe ich mir notiert. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Ich finde aber interessant und auch so ein bisschen zur Ehrenrettung von Emmanuel Seigner ihren Gesichtsausdruck, wenn Depp, also Corso, diesen, ich glaube, wie heißt der denn, Robespierre oder so? Richelieu heißt er nicht, das ist jemand anders. Im Original, also diesen Gehilfen hier von Lina Olin umbringt oder zu Tode tritt.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich Richelieu im Roman, der dann für Robespierre arbeitet oder so. Ich werde das kurz.
Ich glaube, es ist Robespierre. Robespierre arbeitet.
Es ist Rochefort.
Rochefort, okay, alles falsch, alles klar.
Der dann für Richelieu arbeitet.
R.O. stimmt es schon mal. Der hat im Film einfach gar keinen Namen. Ich mag den Schauspieler auch tatsächlich. Ich finde, das, was er hier macht, der hat anscheinend keine große Filmkarriere gemacht, weil viel anderes außer diesem Stoff hat er nicht getan. Aber sein Tod ist insofern auch bemerkenswert, weil gut gespielt. Und das ist einer der wenigen Momente, den eben Emmanuel Seigner auch mal sowas wie eine echte Gefühlsregung übers Gesicht gleitet und sie richtig so grundzufrieden guckt, wie gerade Depp diesen Typen da zu Tode tritt. Und von wegen so, ach, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe ihn zu einem Mann der Gewalt gemacht. A Man of Violence und ich habe vielleicht mein Ziel erreicht, ich weiß es nicht. Ist auch ein toller Look, ehrlich gesagt. Also, ist,
und da hat sich Dan Brown garantiert inspirieren lassen für den Da Vinci Code.
Lustigerweise haben wir eben auch einen dunkelhäutigen Albino in End of Days, der im selben Jahr rauskam und eben auch so ein Okkultismusstreifen ist. Weiß ich zufällig, weil wir vor ein paar Monaten die Peter Himes-Reihe gemacht haben bei Spielfilm und da eben auch ein dunkelhäutiger Albino in der U-Bahn auftaucht.
Also Leute, wer noch ein Masterarbeitsthema sucht, was hat es mit den ganzen blonden Albinos in okkulten Filmen Ende der 90er auf sich?
Ja, vielleicht haben einfach auch nur weiße Männer Angst vor dunkelhäutigen Albinos. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden die so als Inbegriff oder als personifizierte Schreckgestalten. I don't know. Ja, die ganze Teufelszeremonie am Ende fand ich super. Ich finde diese augenzwickernde Momente toll. Ich finde das den Blickkontakt zwischen Johnny Depp und der Dogge, nachdem eben da das Büro von Baroness Kessler da in Flammen steht, auch super. Weil man denkt, könnte, was passiert jetzt? Und das, was passiert, ist eben, dass da einfach ein Hund rumsteht, eine Dogge, und die gucken sich eben 10 Sekunden an und dann geht der Film einfach weiter. Und es wird vollkommen unkommentiert. Genauso lustig fast wie der Moment, in dem hier Johnny Depp durch das modrige, morsche Holz da in den Boden einkracht am Ende in der Ruine und Frank Langella, also als Boris Balkan, sagt hier, it seems like you found your proper niche at last. Ich dachte, oh, das ist so ein dämlicher Pun, aber es ist auch so lustig.
Und ich meine, das ist vielleicht auch, wie der Film am besten zu genießen ist, nämlich so als als leichte Komödie, als Film mit Augenzwinkern.
Definitiv, definitiv augenzwinkernd, ja. Ich habe übrigens nebenbei nochmal nachgeguckt, also dass diese Marc-Uwe Kling-Anekdote ist kompletter Humbug.
Okay, schade. Nie so. Schade, aber der Gag war gut.
Ich wollte gerade sagen, nee, es ist tatsächlich, ich bin kein großer Kling-Fan, aber das war gut. Und tatsächlich, es ist ja auch nicht so, dass das beispiellos wäre. Es gibt ja tatsächlich solche Fälle und Omas, in denen einfach Filmtitel das Ende ihrer eigenen Geschichte spoilern und zumindest übersetzen. Also von daher,
naja. Jetzt haben wir hier gerade ein ähnlich raffiniertes Spiel wie Herr Arturo Pérez Reverte mit Realitäten und Fiktion gespielt im Podcast.
Ja. Du hast das Buch jetzt nochmal gelesen, die Romanvorlage. Würdest du sagen, der Roman hat dem Film einiges voraus oder findest du den Film besser?
Sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl, sie sind unterschiedlich genug. Ich glaube, du hast ja vorhin den Namen der Rose erwähnt. Ich habe das Gefühl, also die Neuen Pforten verhält sich wie die Verfilmung von Die Name der Rose zum Roman der Rose. Man hat das hier eben runtergedampft auf den Krimiplot und hat den etwas reißerischen Krimiplot des Filmes verfilmt. Des Buches verfilmt, was ich komplett nachvollziehen kann. Ich finde, die können beide sehr, sehr gut nebeneinander her existieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sowohl nachdem man den Film gesehen hat und mochte, mit großem Gewinn das Buch lesen kann und andersrum genauso. Weil bei mir war es ja so. Häufig ist es bei Adaptionen dann ja so, dass man es eher guckt und dann so sieht, ja, okay, es ist eine Bebilderung des Romans und jetzt kommt das und jetzt kommt das. Aber Polanski und seine beiden Drehbuchautoren nehmen schon genug. Sie interpretieren den Stoff, sie machen sich Gedanken, wie man gewisse Sachen hier aufs Bild bringen kann. Ich mag auch diese Idee einfach, dass so Gesichter häufig mit so einem Weitwinkelobjektiv gefilmt sind und einfach so ein bisschen zu nah an der Kamera dran sind. Ich finde, das kann beides sehr, sehr gut nebeneinander her existieren. Sehr. Beim Roman würde ich halt sagen, wer Umberto Eco mag, glaube ich, kann da gefahrlos mal zugreifen.
Sehr schön, ich bin erleichtert. Ich war nämlich ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Ich habe mir den Film, kurz noch zur Backstory, jetzt zum Schluss dieses Filmgesprächs, ich habe mir den Film ja gewünscht in einer Bonus-Minisode im Juli, von wegen keiner möchte mit mir über diesen Film sprechen. Dann haben sich ganz viele bezaubernde Menschen auch, ich wollte gerade sagen, geopfert und gesagt, ich wäre bereit und du warst einfach der Erste, deswegen machen wir das jetzt. Aber an dieser Stelle auch nochmal viele Grüße an Felix, an Franz, an Sebastian, die auch alle gesagt haben, ich möchte den Film mit dir besprechen. Was mich und diese Menschen aber alle eint, mehr oder weniger, also wir sind nicht alle jetzt gleich alt, aber zumindest bei denen, von denen ich es weiß, wir sind alle so Dudes mittleren Alters und wir leben eben schon Jahre oder Jahrzehnte mit diesem Film. Und ich war so ein bisschen vorsichtig, meine Liebe lautstark zu bekunden. Erstmal natürlich wegen des ganzen Polanski-Dings, was ich jetzt hier nicht nochmal ausweiten möchte, die Kontroverse um seine Person, um sein Privatleben, aber eben auch so ein bisschen von der Frage begleitet, gefällt einem das nur, wenn man einfach lange damit gelebt hat und jetzt dezidiert in dieser Zeit aufgewachsen ist, in dem eben dieses fantastische Bücher über Menschen, die Bücher lieben und Bücher als leitmotivische Elemente in der Literatur, in der Bestsellerliteratur in dieser Zeit und auch in Filmen und auch diese ganzen okkulten Stoffe, wie gesagt, das war einfach so ein Boom-Ding Mitte, Ende der 90er Jahre, auch aufgewachsen sind. Übrigens, einen Film habe ich vergessen zu erwähnen, das war das Omen, muss ich denken, bei der Baugerüstszene. Also möchte ich auch nicht spoilern oder passiert mit David Warner, so eine Sache. Kann man sich auch mal angucken, den Richard Donner-Film. Aber egal, der ist schon eben sehr Kind seiner Zeit, genau wie der Roman. Und ich dachte, kann ich den jetzt mit jemandem wie dir besprechen, der einfach mal gut 20 Jahre jünger ist und der eben nicht diese Affinität oder diese langjährige Bindung hat zu dem Stoff und trotzdem auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Oder bist du derjenige, der davor steht und sagt, ja, das ist schon alles sehr, sehr späte 90er?
Nee, es ist halt ein Film. Also es ist halt ein sehr filmischer Film und ich würde da, glaube ich, auch wirklich sagen, wer Filme mag und wer jetzt auch Sachen vor den 2000ern gesehen hat, glaube ich, wird sich ja auch zu Hause fühlen. Gut. Ich kann jetzt natürlich nicht für eine Gen Alpha oder eine Gen Z sprechen, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen warten, bis dein Sohn ein bisschen älter ist. aber ich sehe jetzt hier überhaupt keinen, ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Film ist, den man nur 99 gucken konnte. Das ist,
ne? Ja, es ist ja un-99, genau. Also nach meinem Dafürhalten, aber ich bin eben auch alt, ich kann da nicht mal unbefangen drauf gucken. Ich gucke mir den eben an und ich sage doch zu meiner Frau, die hat sich auch dazu gesellt, ich sage zu Jennifer, das ist irgendwie der beste Film aus dem Jahr 1973, der 1999 gedreht wurde.
Ich würde sagen, genau das wollte ich auch gerade sagen, das ist halt eigentlich so ein 70er Jahre Euro-Pudding in der Edelvariante.
Ja, also du hast ja auch dieses Okkulte, du hast eigentlich im Grunde all das Zeug, was eben auch in den 70ern schon der heißeste Scheiße auch im Kino. Von Exorzismus bis Omen, von diese ganze Paranoia-Thriller, von Pecula, von Sidney Lumet und so weiter und so fort. Also da ist irgendwie auch alles drin. Kein Mensch mehr dreht, also wir waren gerade dabei zu sagen, keiner macht 2025 solche Filme mehr, aber ich glaube auch 99 machte kaum noch jemand solche Filme.
Naja, aber ich meine, Bram Stokers Dracula hatten wir ja gerade ein paar Jahre davor.
Ja, 7 Jahre davor, das war schon einiges.
Ach, ist der echt so weit davor? Na gut, aber hier Frankenstein von Kenneth Branagh, ich weiß nicht, ob das ein Erfolg war, künstlerisch jetzt vielleicht eher nicht so, aber sagen wir mal, ein Bedarf an solchen opulenten Prestige Gothic-Produktion war ja schon da.
Ja, aber jetzt hast du auch zwei Stoffe genannt, die haben eine furchtbare...
Eine Lobby, klar.
Der heutige Marketing-Sprech wäre, das ist eine IP. Mhm. Das ist eine wiederkehrende Marke. Wenn du einfach sagst, hier ist Dracula, hier ist Frankenstein, wissen die Leute verdammt nochmal, was sie kriegen. Wenn da steht die neuen Pforten oder The Ninth Gate, was so nicht mal eben dem originalen Romantitel, der auch nur so ein mittelmäßig großer Bestseller war, entspricht, dann stehen doch da 9 von 10 Menschen davor und denken sich, hä? Ist egal, ich kann nicht mehr zurückreisen, ich weiß nicht, wie es damals war, so analytisch habe ich nicht auf das Marketing des Films geblickt, ich hatte Spaß an dem Film und jetzt auch wieder.
Ich auch, ja. Schönes Ding. Jetzt erstmal eine Zigarette über meine Erstausgabe von Faserland von Christian Kracht rauchen.
Sehr schön. Ich schäme doch hier eine Orange und währenddessen darfst du, übrigens hier, ach egal, ich habe mir so viel notiert, der erste Film seit langem, bei dem ich mir 2 DIN A4 Seiten vollgeschrieben habe mit, wo kommt noch Orange vor in Roman Polanskis Werk vor, weil ich gesagt habe, selbstreferenziell und der Pianist und Chinatown sind mir sofort eingefallen, aber ich bin mir sicher, es gibt noch mehr, egal, ich schäle mal und du sagst in der Zwischenzeit, wo man dich sonst noch so hören kann.
Man kann mich über Filme reden hören im Schauplatz-Podcast, der jetzt auch endlich wieder anläuft. Da gibt es ein paar spannende Team-Hinzukommnisse für Trash-TV-Fans. Der liebe Darius von Beauty and the Nerd begleitet uns jetzt dabei beim über Filme sprechen. Aber worauf ich auch noch einen Hinweis legen möchte, ist der Podcast, den ich mit dem lieben Lukas Bawenschik zusammen habe, gelesen. Der Literatur-Podcast heißt, wir sind jetzt auch endlich bei Apple Podcasts und da ging es gerade um Thomas Manns Novelle Tristan. Wir machen auch so ein bisschen mit bei der 150 Jahre Thomas Mann-Feier und das ist ein Podcast, der mir sehr, sehr viel Spaß macht und ich freue mich natürlich, wenn Leute vorbeihören und vorbeischauen.
Vorbeihören ist auch notiert. Ich danke dir fürs Dabeisein und danke für euer Gehör da draußen und habt einfach eine gute Zeit. Lasst euch gut gehen. Bye, bye.
Ciao, Sie.
Es sind schon Menschen für einen Bruchteil dessen, was Sie gesehen haben, bei lebendigem Leibe verbrannt worden.